Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Schmollmund und eine große Traurigkeit. Das sind so die ersten Dinge, die einem beim Namen Lana Del Rey einfallen. Dazu eine Musik der großen Geste und an eine unbestimmte Vergangenheit erinnernd. Eine verklärte Schwermut, als hätte man einen Instagram-Filter draufgelegt.
It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. Baby, now.
Video Games, so hieß der Song, der Lana Del Rey 2012 bekannt machte. Das Album dazu Born to Die. Gestern ist die fünfte Platte von Lana Del Rey erschienen und auf der behauptet sie nun Lust for Life. Der Musikkritiker Jens Balzer hat sich das Album schon angehört. Hallo, Herr Balzer.
Guten Tag.
Tja, auf dem Cover zu Lust for Life, da guckt Lana Del Rey ja gar nicht mehr so traurig, stattdessen grinst sie einen direkt an. Das hört sich zunächst nach einem ziemlich großen, starken Bruch dieser Kunstfigur an, die ja das Traurige zelebriert hat.
Ja, das stimmt, aber natürlich bleibt die Kunstfigur als solche auch erhalten. Das Interessante an Lana Del Rey ist ja, dass sie überhaupt noch mal so eine starke Kunstfigur aufgebaut hat. Also und in den Künstlerinnen, die so in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 6 Jahren erschienen, ja auch wirklich die charismatischste Persönlichkeit wirkte immer, sie haben gerade gesagt, wie ein Instagram-Filter irgendwie so von ihrer Aura als verwischt irgendwie. Oder ihre Videos sahen aus wie das Video zu Videogame, als ob man da irgendwelche Super 8-Filme aus den 60er Jahren auf irgendeinem Dachboden gefunden hätte. Also wirkte dann so wie eine mit Antidepressiva sedierte, sehr unglückliche Hausfrau aus einer engen Vorstadtwelt, die sich nach irgendwas Großem sehnt, großer Liebe und großen Gefühlen, das dann aber doch nicht bekommt.
Sie war damit sehr erfolgreich. Warum passte es damals so gut in die Zeit?
Ja, ich glaube, da kamen zwei Sachen zusammen. Zum einen war sie so, dass das äußere Ende oder so der Sprung in den Mainstream dessen, was man damals so Retrokultur nannte, also dass so die Ausbreitung der digitalen Medien und des Internet und die Tatsache, dass jetzt allen jungen Musikern und Musikerinnen alles verfügbar war aus den Pop-Archiven der Vergangenheit, führte ja dazu, dass man sich erstmal nur noch mit der Vergangenheit beschäftigte und darüber dann auch so ein leicht melancholischer Ton in die Musik hineinzog irgendwie. Und zum anderen war sie dann vielleicht auch der perfekte Ausdruck dessen, was der Berliner Philosoph Björn Schulhan mal ganz treffend die Müdigkeitsgesellschaft genannt hat. Also unter diesem ganzen Ansturm der Informationen, die man ja auch künstlerisch gerne verwertet, aber fühlte man sich auf der anderen Seite doch ja auch ständig überfordert und erschöpft und sehr müde. Und ich glaube, das Interessante an Lana Del Rey war, dass sie einmal so das Archiv und die Möglichkeiten des Archivs und der Überfülle an Informationen irgendwie zum ästhetischen Ausdruck brachte, aber andererseits dann eben auch gerade die Überforderung, Erschöpfung und Sediertheit, zu der das manchmal ja auch führen kann.
Und ist das nun anders auf der neuen Platte? Die heißt ja nun Lust for Life.
Dieses Iggy Pop-Zitat führt natürlich nirgendwo hin auf der Platte. Also es gibt keinerlei Referenzen. Es ist auch keine wirklich heitere Platte geworden. Es hat sich aber insofern schon was verändert, Sie haben ja schon gesagt, Born to Die ist die erste Platte. Und auch auf den Folgen herrschte immer so eine sehr starke, also fast schon so vegetarianische Todessehnsucht vor. Also dass die Frau oder das Mädchen, der auf der Erde nicht zu helfen ist und die eigentlich immer nur irgendwie mit ihren unglücklichen Liebesgeschichten sich dann im gemeinsamen Tod mit dem angeschmachteten Mann irgendwie vermählen kann. Das ist hier jetzt anders. Es hängt natürlich immer noch so eine gewisse Melancholienverhangenheit über der Szene, aber es gibt viele Stücke, die so die kurzen Momente des Glücks beschwören. Also wie schon im Titelstück Lust for Life, da geht es dann darum, dass sie sich mit einem geliebten Mann irgendwie gegenseitig die Kleider vom Leibe reißen und hemmungslosen Sex haben. Und danach sind sie natürlich dann wieder traurig, wie nach jedem hemmungslosen Sex irgendwie. Aber es wird zumindest irgendwie so der funkelnde Moment irgendwie der Erhabenheit und des Glückes beschworen. Und irgendwie bevor das dann alles wieder in der Versenkung verschwindet. Es ist also eher nach vorne gerichtet, also ins Leben hinein, als dass es wie auf den Platten davor das Leben lediglich irgendwie aus der Perspektive des Todes betrachten würde.
Und das passt auch wieder zu einem Zeitgeist wie damals, 2012?
Ja, interessanterweise ja, weil ich glaube, dass dieser Griff ins Archiv und diese Retrokultur als deren, sagen wir mal, prominentesten Mainstream-Ausdruck Lana Del Rey dann ja irgendwie auf die Popbühnen trat, dass sich das mittlerweile verwandelt hat irgendwie. Und das ist ja jetzt innerhalb der letzten 5 Jahre nochmal eine neue Generation an jungen Künstlerinnen und Künstlern angetreten, für die das ganz, ganz selbstverständlich geworden ist, dass man sich aus den Archiven bedient und dass man sich aus der Vergangenheit bedient und dass man sich aber auch irgendwie aus den global geworden geworden, in Pop-Archiven bedient, also aus allen möglichen Kulturen, Stilen und Szenen, ohne dass es jetzt noch das Gefühl vermittelt, dass man da irgendwas tut, was nicht authentisch wäre oder was einen in die Vergangenheit zurückreißt, sondern es ist einfach alles gleichzeitig da, gewissermaßen so eine postkontemporäre Zeit mit da eingetreten ist. Und man macht das einfach und man kann daraus auch wieder so einen gewissen Optimismus entwickeln, weil es einfach so selbstverständlich geworden ist. Und ich glaube, da ist es jetzt keine wirklich heitere Platte, die Lana Del Rey vorgelegt hat, und es ist auch keine, die jetzt wirklich irgendwie viel mit so eklektischen Stilen arbeitet, aber immerhin hat sie es dann auch aus dem Jammertal hineingerettet, irgendwie, und auch aus dem Softrock-Sound Jammertal ihrer Musik in Zusammenarbeit mit Künstlern wie The Weeknd und mit Beatbastlern.
So aus The Weeknd ist R&B. Ist das so der Vibe des neuen Albums?
Ja, The Weeknd ist R&B oder das, was man eine Zeit lang mal so Post-R&B nannte, also so mit sehr, sehr kunstvoll ziselierten, verfrickelten Beats irgendwie, und dann aber auch natürlich bei The Weeknd so einer grundlegenden Melancholie drüber. Der ist ja auch oft sehr traurig, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt. Also passt insofern ganz gut zu Lana Del Rey. Aber das sind natürlich Sounds, die auch eher nach vorne denken oder nach vorne arbeiten oder aus der Vergangenheit, der Tradition des Soul und des R&B was Neues zu machen versuchen. Es gibt wirklich sehr interessante Stellen in dem Album, also gerade auch in der Single, wo dann man das Gefühl hat, da laufen so zwei verschiedene Zeitebenen so gegeneinander. Also es ist eben noch diese Todessehnsucht da, aber dann gibt es unten drunter so magnetische Beats, die das nach vorne treiben und klickernde Bässe, die das nach vorne treiben. Also als ob da irgendwie eigentlich so sich zwei verschiedene Zeitebenen ineinander stülpten.
Und ist es eine gelungene Neuinszenierung von Lana Del Rey, dieses neue Album?
Es ist keine Neuerfindung. Aber mir persönlich geht es so, das ist irgendwie die Platte von Lana Del Rey ist irgendwie die ich bisher am liebsten gehört habe. Also mir ging dieser Abstieg ins Jammertal, ging mir auf den früheren Werken immer leicht auf den Keks. Und ich finde auch das Frauenbild, das damit vermittelt wurde, also die Frau, die sich gewissermaßen nur im unerfüllbaren Anschmachten eines bewunderten Mannes irgendwie zu sich selbst kommt, das fand ich auch eher regressiv. Und das ist hier in der Tat anders. Also hier ist irgendwie in der Selbstinszenierung eine neue Souveränität ausgebrochen. Und ich finde auch, es wird das Gefühl vermittelt, dass man sich in diesem depressiven Zwischenzustand zwischen Wachen und Träumen, den sie ja immer noch beschwert, nicht ein ganzes Leben lang einrichten muss, sondern dass es eventuell Momente und Anlässe geben könnte, zu erwachen und was zu verändern. Also es gibt sogar ein Stück, das heißt Change. Das wäre ja für die Lana Del Rey völlig undenkbar gewesen. Also da wird irgendwie so der für Deutsche mal schwierig, aber der Wind of Change beschworen, von dem sie das Gefühl hat, da hat sie in der Nase, dass sich jetzt was ändert. Und natürlich ist sie immer noch zu schlapp, irgendwie, um sich aufzuraffen und jetzt bei den Veränderungen mitzumachen, aber sie wartet darauf, dass der Wind stärker wird und dann sie und ihre Generation aus der Lethargie reißt.
Vielleicht auf dem nächsten Album.
Ja, Nummer 6 dann.
Das sagt der Musikkritiker Jens Balzer zum neuen Album von Lana Del Rey. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.